Nach 2 Tagen spannender Vorträge sind wir nun auf der Zielgeraden und mir wurde jetzt ein unterhaltsamer Vortrag zum Static Linux versprochen. Da bin ich mal gespannt.
Okay, ja, hallo, ich bin Anselm. Sind ja doch noch einige gekommen um die Uhrzeit. Ihr habt sicherlich alle gelesen, worum es geht. Ich will es mal so einführen, worum es erstmal nicht geht. Also, es geht hier nicht um eine Linux-Verballhornung dieser Art und es geht auch nicht um ihn hier. Mich überrascht eigentlich, dass heute relativ viele Leute hier sind, weil er hatte sein Comeback heute angekündigt gehabt. Eines geht um Stali. Kennst du ihn nicht? Ich kann auch mal zurückmachen. Na, erkennst du ihn jetzt? Aber ich glaube, du meinst nicht ernst, oder? Du wirst ihn heute Abend in der Tagesschau wahrscheinlich sehen. Der Vortrag geht um Stali, Static Linux. Und Stali ist eine, ich will es mal nicht nennen, eine Linux-Distribution, sondern ein neues Linux-basiertes System. Weil der Hauptfokus von dem ganzen System ist, dass alle Executables in diesem System statisch gelinkt sind. Und Stali kommt selbst mit einer neuen Toolchain daher. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr ein bisschen mal was mit Kompilieren gemacht habt und so, dann werdet ihr sicherlich wissen, dass man für ein neues Linux-basiertes System immer eine Toolchain braucht, wo dann so ein C-Compiler drin ist, ein Linker, diverse Tools und das ist alles sozusagen eins der Teile von Stali. Und die Toolchain kommt mit einem relativ einfachen System daher, um Stali zu bauen, also um die ganze Distribution herzustellen. Oder ich will es nicht nennen Distribution, ich will es ja nennen System. Stali ist eine Sucklist.org Produktion. Das heißt, wir haben nicht nur, das ist jetzt kein Newcomer-Project in dem Sinne. Wir haben schon andere Sachen vorher gemacht. Also eigentlich sind wir so bekannt für Window-Manager-Geschichten, relativ minimalistische Tools und unter anderem auch ein aktuelles Browser-Projekt, was auf WebKit basiert, nennt sich Surf, falls ihr davon schon mal gehört habt. Sucklist.org ist ein Open-Source-Projekt, was sich der Philosophie der Einfachheit verschrieben hat. Das heißt, wir versuchen Software herzustellen, die möglichst einfach ist, im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die ein Feature nach dem anderen der Software hinzufügen. Wenn man sich unsere Software anguckt, die bleibt von der Codegröße ungefähr gleich während ihrer ganzen Lebensdauer. Das heißt also, wenn man sich so als Graph vorstellt, dann hat man bei klassischen, haben wir eigentlich Kreide? Wir haben keine Kreide, ne? Ja? Na gut, dann bei klassischen Software-Systemen, wenn man sich da so den Verlauf der Versionshistorie anguckt, da findet man dann immer einen Graphen, der geht dann immer steil nach oben oder sogar exponentiell nach oben, also der Code explodiert. Bei uns ist das eher so, dass der dann so linear verläuft die ganze Zeit. Das ist ein kleiner Ausschnitt hier aus der Philosophie, die wir propagieren und das ist so ein bisschen das Entwicklungsmotto, was wir in unseren Tools anwenden und was jetzt auch neuerdings eben in diesem neuen Linux-System Anwendung findet. Man kann natürlich jetzt fragen, warum, ist leider ein bisschen abgeschnitten, die Auflösung ist ein bisschen gering hier, aber kann ich jetzt nicht ändern, ist nicht so schlimm. Man kann jetzt fragen, was soll das eigentlich, ein neues Linux-System? Gibt ja schon so viele. Klar, gibt eine ganze Menge. Aber darauf kann man natürlich auch sagen, warum eigentlich nicht, ne? Weil die anderen haben ja auch irgendwo mal angefangen. Aber das ist nicht unser Hauptgrund, sondern wir haben so festgestellt, es gibt eine ganze Menge Mythen über statisches Linken. Und unter anderem werden solche Mythen auch von namhaften Mitarbeitern bei Red Hat verbreitet, dass also statisches Linken harmful ist. Wir versuchen mit diesem System so ein bisschen gegenzusteuern und zu zeigen, dass es eigentlich nicht ganz so ist. Und wir wollen einfach ein System herstellen, um zu zeigen, wie wir es aus unserer Sicht mit unserer Philosophie im Hintergrund für richtig ansehen. Ein weiterer Motivationsgrund der ganzen Sache hinter Stali ist, zumindest ich persönlich habe das so festgestellt in meiner Laufbahn, wo ich so mit Linux rum experimentiert habe, dass man ständig immer irgendwie rumfummeln muss. Irgendwelche Sachen funktionieren nicht, man verschwendet viel Zeit, immer irgendwelche Konfigurationsdateien zu erstellen oder irgendwelche Programme auszuführen, die irgendwelche Konfigurationen herstellen. Und ein Treiber hinter diesem ganzen Stali-Linux-System ist, das muss ein Ende haben. Wir wollen also nicht, wenn wir ein System installieren, das soll einfach funktionieren. Wir wollen nicht großartig rumkonfigurieren. Und das ist ein Treiber der ganzen Sache. Und wenn man jetzt über statisches Linken und so spricht oder über ein System, was darauf aufbaut, muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen, worum es sich eigentlich handelt dabei. Und dass die heutigen Systeme sind alle Binärformat nach dem 11-Binärformat aufgebaut. Das Ganze, ich will jetzt sozusagen einen kleinen Hintergrund einbringen über die ganzen Themen, was statisches Linken ist, welche Implikationen das hat, was dynamisches Linking ist, welche Implikationen das hat und was es so alles für Tools gibt, mit denen ihr selber mal ein bisschen rumexperimentieren könnt, um euch so ein bisschen mal mit der Binärmaterie auseinanderzusetzen. Und jedes ausführbare Datei in Linux heutzutage ist im 11-Format. Früher war das mal das A.out-Format. Das hat man mehr oder weniger abgeschafft, seitdem man dynamisches Linken eingeführt hat. Das 11-Format ist jetzt noch nicht so alt. Das ist, glaube ich, so etwa 1997 entstanden. Linus Torvalds war einer der Board-Mitglieder, der an dem Standard 11 mitgewirkt hat und das erstellt hat. Und ja, ich habe hier mal eine Grafik gezeigt, wie man sich das jetzt vorstellen muss. So eine ausführbare Datei besteht aus Objekt-Code-Sektionen und ein Programm beginnt mit einem typischen 11-Header, das ist also einfach nur ein Bereich in einer Binärdatei, der sagt, das ist im 11-Format und dann schließen sich verschiedene Tabellen an und diese Tabellen beinhalten eigentlich die eigentliche Programmlogik. Und um solche Sachen so ein bisschen zu experimentieren und nachzuempfinden, wie das so alles aufgebaut ist in Linux, gibt es halt so verschiedene Unix-Tools, die immer mitgeliefert werden. Die sind auch immer Bestandteil von Toolchains, mit denen man Linux-Distributionen oder Linux-Systeme kreiert. Diese Tools sind auch Bestandteil der Stali-Toolchain. Und um der Sache so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, empfehle ich natürlich auch immer ein bisschen Source Code oder Header-File zumindest anzugucken, damit man so eine kleine Idee kriegt, was so die, was nun hinter dem ganzen Thema statisches Linken oder Linken an sich und ausführbare Dateien steckt. Da es sich in Linux um das 11-Format handelt, empfehle ich das Tool read11. Damit kriegt man eine ganze Menge an Informationen heraus, was man in solchen Objektdateien eigentlich findet, wenn man die kompiliert. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir haben relativ langes Programm, denke ich. Ein wichtiges Tool, was vermutlich jeder, der hin und wieder mit Software entwickelt und mit Linking zu tun hat, im weitesten Sinne, egal jetzt, ob statisch oder dynamisch ist, ist einfach ein Tool, um herauszufinden, was für Symbole, also was für Funktionen eine Library beinhaltet oder sogar eine ausführbare Datei. Dafür verwendet man das Tool nm. Also wenn man zum Beispiel jetzt häufig, wenn man Software entwickelt, kommt man plötzlich auf den Punkt, dass der Compiler sagt, ich kann das Symbol nicht finden. Und da muss man auf die Suche gehen, in welcher Library vielleicht dieses Symbol definiert ist. Wenn man das sozusagen von Grund auf neu versucht zu kompilieren, ohne irgendwelche Hilfe. Oh, ich habe mal ein paar Grafiken ergoogelt, die habe ich nicht selber erstellt, habe die Quelle angegeben, worum es sich bei statischem Linken handelt. Und später werde ich auch auf dynamisches Linken eingehen. Also statisches Linken ist einfach, man kompiliert Source Code. Jede einzelne Source-Datei, wir limitieren die Sache hier ein bisschen auf C oder C++-Dateien, wenn ihr wollt. Jede Source-Datei wird von einem Compiler in eine Object-Datei übersetzt, die also in dem ELF-Format vorliegt dann. Und diese Object-Dateien, die kann man archivieren in statischen Libraries. Die kann man aber auch linken in dynamische Libraries, wenn man das möchte. Und diese Objektdateien, die enthalten eigentlich die eigentliche Programmlogik. So, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wir haben ein Hello World Programm, das ist geschrieben in einer Datei, die nennt sich main.c, dann haben wir das kompiliert und dann finden wir auch noch, dass diese main.c-Datei, also dieses Main-Programm, dieses Hello World-Programm, ruft eine einzelne Routine in einer Library, die nennt sich jetzt hier in seinem Beispiel libstrange, ruft die auf und dann an der Stelle, wo man das dann linkt, also wo man die ganzen Objekte zusammenstellt in einer Ansammlung, um eine ausführbare Datei zu erzeugen, passiert beim statischen Linken nichts anderes, als dass alle Objekte, die gebraucht werden in diesem Prozess, in dieser finalen ausführbaren Datei landen. Das ist also dann eine statische, ausführbare Datei. Und der Vorteil ist, dass man diese Datei jetzt auf allen Linux-basierten Systemen, die, sagen wir mal, die gleichen System-Calls, sogenannte Syscalls in den Kernel unterstützen und auf der gleichen CPU-Architektur arbeiten, jetzt einfach kopieren kann. Und die werden dann einfach funktionieren. Wenn man jetzt also statische Executables für Linux baut, dann kann man die auf sämtlichen Linuxen oder aktuellen Linuxen dieser Generation ausführen, egal welche Compiler man dafür wirklich verwendet hat. Weil alle Abhängigkeiten, mit Ausnahme der Syscalls, die dann in den Linux-Kernel gehen, sind erfüllt in diesen Dateien. Und die Syscall-Schnittstelle im Linux-Kernel ist in der Hinsicht relativ stabil. Das heißt, man kann also diese Dateien durchaus auch noch in 5 oder vielleicht sogar 10 Jahren ausführen. Es gibt für unterschiedliche Arten von diesem statischen Linken. Es gibt das smarte Linken. Das ist also, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine C-Library, wo die ganzen Standardfunktionen von C drin sind. Und man hat jetzt ein Programm, und das Programm, das verwendet Routinen wie printf, wie wir im vorherigen Beispiel gesehen haben, und vielleicht irgendwelche Allokationsroutinen, um Speicher auf dem Heap zu erstellen. Dann bedeutet smartes Linken, wenn man jetzt statisch linkt, dass dass der Linker in der Lage ist, nur die Objekte aus einem Library-Archiv. Library-Archive sind immer Dateien, die mit .a enden. Die werden immer mit einem speziellen Tool AR, also mit dem Archiver erstellt und nur diese Objekte herausholt, aus diesem Archiv extrahiert und in die finale Executable bindet, die auch tatsächlich gebraucht werden. In C ist das so, wenn man jetzt Funktionen schreibt und die kompiliert, gibt es immer statische Sichtbarkeit und dynamische oder externe Sichtbarkeit. So, und wenn man eine statische Funktion zum Beispiel hat, statische Funktionen sind nicht sichtbar, also werden nicht extern sichtbar gemacht beim Kompilieren, nur extern sichtbare Funktionen werden sichtbar gemacht. Und dadurch ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel printf implementiert in einer C-Library und diese printf Funktion ruft jetzt in Wirklichkeit in dieser Library irgendeine statische Hilfsfunktion auf, dann ist diese statische Hilfsfunktion in dem Objekt drinne. Und wenn man diese Objektdatei jetzt linkt, im smarten Sinne, also intelligent linkt, dann extrahiert man sozusagen nur diese Objektdatei, weil die gebraucht wird, und fügt die in die resultierende Binary ein. Der Vorteil liegt auf der Hand, die resultierende Binary ist sehr klein. Früher, als Linking anfing, hat man das noch nicht so intelligent betrieben. Da gab es noch typisches Dump-Linking oder Dump-Static-Linking. Da hat man einfach die kompletten Library-Dateien in eine resultierende Executable reingelinkt. Und das ist auch so ein Mythos, den viele immer verbreiten. Die sagen immer, naja, wenn ich jetzt statisch linke, dann kriege ich ja am Ende die ganze Library da in meine Executable rein. Die explodiert ja die Größe. Aber man muss halt bedenken, dass heutzutage dieses smarte Linken eher der Fall ist als die Ausnahme. Okay, so, jetzt haben wir über statisches Linken kurz gesprochen. Was ist dynamisches Linken stattdessen? Weil das ist eigentlich, das statische Linken ist das Einfache, das dynamische Linken ist jetzt eigentlich das Komplizierte, was wir versuchen zu vermeiden aus verschiedenen Gründen, auf die ich noch eingehe. So, beim dynamischen Linken, hier hat der Professor wieder die gleiche Herangehensweise gehabt. Der einzige Unterschied zum vorherigen Beispiel ist, dass jetzt diese Library-Funktionen, die er verwendet in seinem Main-Programm, nicht in einer statischen Library vorliegen, sondern in einer dynamischen. So, dynamisches Linken bedeutet, dass man den eigentlichen Programmcode, den man geschrieben hat, in seine ausführbare Datei hineinlinkt, mit der Information, dass diese Datei auch noch auf eine bestimmte statische, auf eine bestimmte dynamische Library zugreifen muss, die die verwendete Information oder die verwendeten Routinen anbietet. In diesem Fall ist das diese dynamische libstrange Library. So, das resultierende Programm ist in der Regel klein, wenn man sich jetzt vorstellt, das ist jetzt nur ein relativ kleines Programm und das macht besteht nur aus einzelnen Dateien, aus wenigen Dateien und vielleicht einem Window Manager. Und dann enthält diese dynamische ausführbare Datei halt nur die Symbole aus dem Source Code und die Information. Und by the way, diese Libraries, die benötige ich auch noch zur Ausführung. Häufig sagen Leute, oder man, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass dynamisches Linken nicht bedeutet dynamisches Laden, weil wenn man jetzt ein Programm zur Laufzeit erweitert mit Funktionen, zum Beispiel Plugin-Funktionalität, dann nennt man das dynamisches Laden. Dynamisches Linken ist sozusagen, wird vom Betriebssystem im Linux-Fall unterstützt und findet bei der Ausführungszeit statt. Das heißt, der Entwickler, der muss sich nicht um das dynamische Laden kümmern, sondern das dynamische Laden geschieht im Betriebssystem, wohingegen der Entwickler die Freiheit hat, wenn er dann sein Programm zur Laufzeit mit Plugins oder anderer Funktionalität erweitern will, dann kann er dynamische Lade-APIs verwenden. Dafür gibt es dann diese DLOpen und DLSim API in Unix. So, der Klassiker oder das, was man relativ häufig feststellt, wenn man jetzt ein dynamisch gelinkte Executable austauscht auf ein anderes System, wo man das nicht gebaut hat, dann kommt, das kennt man auch von anderen Betriebssystemen, dann sagt irgendeiner Bescheid und sagt, bei mir läuft das nicht. Und dann geht man der Sache auf den Grund und dafür verwendet man dann dynamischen Linker, um Informationen herbeizuführen. Und der sagt dann manchmal so Sachen wie, dieses Programm benötigt diese und diese Libraries, aber manchmal, wenn das System jetzt gerade aufgesetzt wurde, gar keine Libraries enthält, funktioniert das Programm einfach nicht, weil die fehlen. Das ist halt eine Sache, die würde mit statisch gelinkten nicht passieren. Ein weiteres Problem, ich meine, es gibt sehr viele, wir werden noch andere sehen im Laufe der Zeit heute, ist Versionsinformation. Also wenn man jetzt ein dynamisches gelinktes Programm hat und das ausführen möchte, dann steht da nicht nur die Library-Version mit unter drinne. Kommt darauf an, wie gelinkt wird. Da gibt's immer, muss man immer Abstufungen treffen, aber Da steht in der Regel auch drin, mit welcher Version einer bestimmten dynamischen Library das gelinkt wurde. Und häufig sieht man dann solche Fehlermeldungen oder Warnungen, dass der dynamische Lader des Betriebssystems nicht herausfinden kann, ob die dynamische Library, die jetzt hier, auf die ein Programm basiert, tatsächlich in der richtigen Version vorliegt. Der führt dann trotzdem aus in der Annahme, das wird schon alles gut gehen, aber es gibt Warnung, dass es nicht unbedingt gut gehen muss. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man eine Library abgedatet hat und das Programm mit einer älteren Version kompiliert wurde, dass dann trotz der gleichen Eintrittspunkte in die Library die Ausführung mitunter fehlschlagen könnte, weil vielleicht doch irgendwo eine Signatur sich verändert hat. Nun, in den letzten Jahren hat man dynamisches Linken für viele verschiedene Sachen verwendet und immer wieder Argumente angebracht, warum dynamisches Linken erfunden wurde. Und da kommen immer die gleichen Argumente. Man sagt zum Beispiel, dynamisches Linken hat man erfunden, um Speicherplatz auf der Festplatte zu sparen. Oder dynamisches Linken hat man erfunden, um Programme schneller starten zu lassen. Das ist eine große Missinformation, darauf gehe ich noch ein. Oder dynamisches Linken hat man erfunden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, alle Programme basieren auf einer Library und da ist jetzt ein Sicherheitsproblem in der Library entdeckt worden, dann datet man einfach nur die Library ab und schon ist das Sicherheitsproblem in allen Anwendungen behoben. Warum das nicht so ist, darauf gehe ich noch ein. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, dass dass die Startgeschwindigkeit von ausführbaren Dateien schneller wird. Aber der eigentliche Grund, wenn man der Sache auf den Grund geht, aus den 70ern, wo dynamisches Linken erfunden wurde, war das Problem, dass man jetzt in verschiedenen Bereichen Systeme hatte, die liefen 365 Tage, 24 Stunden pro Tag, und man hatte plötzlich das Problem, dass man bestimmte Bereiche in diesem System austauschen musste, während der Laufzeit, und die Systeme nicht einfach runterfahren konnte, wieder hochfahren konnte. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, wo dynamisches Linken zum ersten Mal erfunden wurde in dem Sinne. Und die wirkliche Absicht dahinter war, eben Programme während der Laufzeit zu verändern oder ihren Ablauf zu verändern. Diese ganzen Argumente, die ich vorher gebracht habe, oder diese Mythen, die immer erzählt werden, die haben dann so einzelne Konsequenzen. Zum Beispiel hat man jetzt ja festgestellt, dass dynamisches Linken, das eigentliche dynamische Linken, nicht so schnell ist. Also wenn man jetzt so große Desktop-Environments sich zum Beispiel anguckt, da gab es mal vor Jahren eine Diskussion in KDE, wie können wir das schneller machen, das ist alles so langsam, das dauert so lange, bis das startet. Da hat man sich dann Gedanken gemacht, wie kann man das verbessern? Und da kam man dann auf die Idee, man lädt einfach dynamische Bibliotheken vorher, bevor überhaupt ein Programm sie verwendet. Weil klassisch ist es halt so, wenn jetzt eine dynamische ausführbare Datei geladen wird, dann guckt der Systemloader guckt nach, ob diese Libraries bereits im Speicher, in den Speicher gemappt wurden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mappt er die halt in den Speicher. So, mit diesem System, weil das teuer ist, wenn die Libraries sehr groß sind, kann man das umgehen, indem man die Libraries schon zur Systemstartzeit zum Beispiel in den Speicher lädt oder immer im Speicher hält. Und wenn dann Programme diese Libraries brauchen, dann sind die einfach schon da. Diese ganzen Erfindungen, die dann mit dem zusammenhängen, die, wie es oft so ist, wenn man irgendwie eine neue Optimierung gefunden hat, dann hat das auch immer irgendwelche Implikationen in anderen Bereichen. Und so kann man zum Beispiel diesen Preload-Mechanismus unter Umständen ausnutzen, um bestimmten Programmen, die mit Super-User-Privilegien laufen, Fremdcode unterzujubeln, um dadurch dann vielleicht eine Rootshell aufzumachen oder so, als normaler User, also eine Local ein Local Root Exploit. Eine weitere Geschichte hatten wir vorher gesehen, also wenn man jetzt solche Executables umherschickt und die laufen dann da nicht, man muss dann immer gucken, wo sind eigentlich die Libraries auf meinem System, und dann hat man halt bestimmte Mechanismen eingeführt, um Library-Verzeichnisse, wo solche Libraries zu finden sind, auf dem System sichtbar zu machen. Das ist dann unter Linux immer diese LD-Library-Path-Geschichte. Wir verwenden kein dynamisches Linken in Stali. Ich gehe noch auf andere Dinge später ein. Neben dem ganzen Linken haben wir aber auch noch andere Probleme identifiziert, die wirklich schlimm sind. Und zwar zum einen haben wir festgestellt, dass die meisten Libraries, die es so gibt und auf die diverse Tools basieren, extrem aufgebläht sind mit Funktionen, die eigentlich nie ausgeführt werden auf normalen Systemen oder mit Funktionen, die vielleicht auf ganz exotischer Hardware oder ganz exotischen Systemen aufgeführt werden. Zum Beispiel findet man in der GNU-C-Library findet man Funktionen, die eigentlich nur auf Amiga ausgeführt werden, die sind aber trotzdem da. Und weiteres Problem, deshalb haben wir unser eigenes Build-System entwickelt, ist die sogenannte, oder wie nennen es die, Configure oder Auto-Hell, die uns extrem frustriert. Darauf gehe ich jetzt im Einzelnen ein. So, das erste Argument, was immer angebracht wird, ist, irgendjemand sagt, statische ausführbare Dateien sind groß. So, das ist richtig für den Fall, wenn man einfach die falschen Libraries, also die aufgeblähten Libraries wie glibc verwendet. Wenn man jetzt ein Hello World Programm kompiliert, was nur printf Hello World macht und das statisch gegen glibc linkt, dann kommt da eine 600 Kilobyte Binary bei raus, selbst mit einem Smart Linker. Und der Grund ist, oder der Hauptgrund, ist, dass in der glibc zu viel Funktionalität in einzelnen Objekten drin steckt. Das heißt, die Objektfiles, die in der glibc, im libc Archive vorliegen, die sind einfach riesig und die haben untereinander dann Abhängigkeiten, die zu einem Overhead von 600 Kilobyte führen. Wenn man das jetzt mit einer anderen Library verwendet, zum Beispiel uclibc verwenden wir momentan, oder dietlibc, oder sogar Bionic, dann kriegt man ein Hello World Programm durchaus auf 7 Kilobyte runtergedrückt, oder bei Bionic sogar auf 2 oder 3 Kilobyte. Ein weiteres Argument, was immer häufig angebracht wird, ist, dass diese statisch gelinkten Programme jetzt einfach mehr Speicher verbrauchen. So, und da haben wir verschiedene Überprüfungen angeführt und mal ein bisschen eine kleine Grep-Version erstellt, die statisch gelinkt ist gegen uclibc und einer dynamisch gelinkten Grep-Version, die auf normalen Linux-Systemen heutzutage so vorliegt, gegenübergestellt. Hier sieht man also, die statisch gelinkte ist schon mal kleiner als die dynamisch gelinkte Grep-Version. Und zudem benötigt die dynamisch gelinkte Grep-Version auch noch diese dynamischen Libraries in dieser Größenordnung. So, und wenn man das dann zusammenrechnet, dann kommt man darauf, dass man hier, wenn man über Speicherverbrauch, das skaliert natürlich nicht auf jede ausführbare Datei, aber auf den Großteil des Unix-User-Lands skaliert das ziemlich gut, dass man dann einen Unterschied von 70 Kilobyte zu fast 2 Megabyte hat im Speicherverbrauch, der realistisch auftritt. Das ist natürlich auf heutigen Systemen nicht großartig der Rede wert, aber ich selbst und andere planen dies Ganze auch auf eingebetteten Geräten zu verwenden, und da spielt es durchaus eine Rolle, ob eine Binary groß oder klein ist. Wie gesagt, wenn man dieses Argument jetzt annimmt und sagt, was ist denn, wenn ich jetzt einen Browser zum Beispiel statisch linke, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe eine statisch gelinkte Safari oder in unserem Fall Surf-Version, oder ich habe eine statisch gelinkte Firefox-Version, dann ist es trotzdem festzustellen, dass obwohl die Binary selbst relativ groß ist, im Falle von Surf gehen wir von etwa 11 Megabyte aus, dass man diese ja nur einmal ausführt auf dem System und dass wenn man alle Dependencies von WebKit oder von WebKit-basierten Browsern zusammenzählt, dass man am Ende auf viel mehr Speicherverbrauch kommt, als wenn sie statisch gelinkt sind. Da kommt auch immer das Argument vom Paging, darauf will ich jetzt mal nicht eingehen. Ein weiterer Fall ist das Argument, dass statisch gelinkte Dateien langsamer starten, weil es ja dieses LD-Preload gibt, weil es diese Optimierung, die da erfunden wurde. Der Sache sind wir auch mal nachgegangen in verschiedenen Programmen. Aber um ein faires Beispiel zu finden, ist es einfach ein ähnliches Programm geworden, wie ich eingangs gezeigt habe von diesem Professor. Das Programm ruft zwei Routinen aus einer Library auf. In einem Fall ist es statisch gelinkt, dann nennt es sich Run Static und im anderen Fall ist es dynamisch gelinkt. Und das Ganze, was dieses Harness-Programm macht, dieser Test-Harness, der führt jetzt im einen Fall dieses dynamische Programm und im anderen Fall dieses statische Programm 10.000 Mal aus und rechnet dann zusammen, was eigentlich an effektive Ausführzeit verbraucht wurde. Und da kommen wir eben auf einen Unterschied von 63%. Und dabei muss man noch fairerweise eben sagen, dass die dynamische Library, die da verwendet wird, die ist extrem klein und die wird natürlich gecached. Aber trotz alledem erkennt man, dass bei der Startgeschwindigkeit, dass der Systemloader eine ganze Menge zu tun hat scheinbar, dass man immer eine Penalty hat von etwa 63%. Und das kann man mit diversen Tools nachprüfen. Wer Interesse hat, die Benchmarks dürften jetzt demnächst fertig sein und auf der Webseite erscheinen. Ich habe auch einen Benchmark über die Corn Shell gemacht. Im einen Fall ist die Corn Shell statisch gelinkt und führt ein Shell-Skript aus. Im anderen ist sie dynamisch gelinkt und führt ein Shell-Skript aus. Und da kommen wir sogar noch auf wesentlich größere Unterschiede, die bis zu in die Tausende von Prozent gehen, was da für Ausführergeschwindigkeiten erreicht werden können, wenn man statisch linkt. Weiteres Argument, was immer wieder kommt, ist, dass statisch gelinkte Dateien weniger sicher sind oder sicherheitsanfälliger. Und da gibt's dann auch wieder so eine Neuerung, ein neues Feature, das nennt sich Address Space Layout Randomization. Wenn man jetzt eine dynamische ausführbare Datei lädt, dann sucht der Systemloader nach allen möglichen Abhängigkeiten und muss dann im einfachsten Falle muss dann sozusagen die einzelnen Libraries, die Funktionalität für dieses Programm bereitstellen, entsprechend in den Adressraum des Programms hineinmappen. Und was dabei stattfindet, ist, dass man diese Objekte dann an bestimmte Adressräume im Programm Adressraum umzieht. Das nennt sich dann Relocation. Und im klassischen Sinne war das immer vorhersagbar, wenn man also diese Technik nicht einsetzt, dieses ASLR, was diese Adressen dieser einzelnen dynamischen Libraries sein werden. Und dadurch war das dann angreifbar. Diese Adressrandomisierung, das heißt, dass es verhindert wird, dass man vorhersagen kann, wo bestimmte Library-Funktionen im Adressraum eines Prozesses zur Verfügung gestellt werden, ist allerdings kein richtiger Security-Fix, sondern eigentlich nur eine Obskurität, weil man macht es nur schwieriger, aber man löst das Problem nicht wirklich. Aber unser Argument geht weiter. Wir sagen, dass wenn man jetzt eine Menge von dynamischen ausführbaren Dateien hat und jetzt eine Library-Funktion eine Sicherheitslücke enthält, dann bedeutet das zwingend, dass alle ausführbaren Dateien davon betroffen sind. Und das sehen wir eigentlich als viel schlimmeres Sicherheitsrisiko an, als das Argument, dass man durch ein Update dieser Library jetzt alle Programme fixt. Dann haben wir verschiedene weitere Sicherheitsprobleme im Wiki verlinkt. Gibt eine ganze Menge unterschiedliche. sei noch mal erinnert an dieses Preload, dass man einfach falsche Libraries unterjubeln kann, die bestimmte Sachen machen. Jetzt kommen wir zur Configure Hell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Standardweg, wie Open Source Software heutzutage gebaut wird, ist, man extrahiert das Paket, man gibt Configure ein, dann läuft eine ganze Weile irgendein riesiges Shell-Skript ab, was ziemlich langsam ist. Und am Ende, wenn man Glück hat, dann hat man eine Make-File, man kann Make machen und es kompiliert. So. Das funktioniert meistens oder geht meistens gut, wenn man als ein Programm auf Linux auf dem gleichen System für das gleiche System kompilieren will. Dann funktioniert das halbwegs. Da gibt es dann selten Probleme. Manchmal sagt er dann, du brauchst die und die Library, das musst du noch installieren. Gut, installiert man, dann kommt man weiter und irgendwann generiert er mir eine Make-File. Schön. Wenn man jetzt aber im Embedded-Bereich tätig ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen einfach mal mit einem Cross-Compiler experimentieren will und ein Programm cross-compilieren will, dann ist Configure komplett broken und treibt Leuten immer nur den Angstschweiß in den Nacken. Und ich will nicht wissen, gerade in dem Bereich, wie viel Mannjahre durch Configure-Abläufe verschwendet werden. Es ist so extrem langsam und man kriegt kein schnelles Resultat. Und wenn man dann hingeht und einfach nur, das habe ich dann häufig gemacht, einfach nur find verwendet mit einem Pattern auf alle Source-Code-Dateien, die listet und dann einfach einen Compiler aufruft auf die Source-Code-Dateien, dann funktioniert das plötzlich. Ja? Aber Configure macht jetzt solche Sachen wie, ich check mal, ob der Compiler ausführbare Dateien erzeugen kann. Schön. Dann erzeugt er mir eine ausführbare Datei mit einem Cross-Compiler und versucht dann ARM auf x86 auszuführen und wundert sich dann, wieso das nicht geht. Also wir haben halt in all den Jahren, wo wir Open-Source-Tools geschrieben haben, immer auf Configure verzichtet und nie Probleme gehabt. Also Leute haben nie gesagt, bei uns läuft es so ab, man gibt Make ein und dann wird das Programm gebaut und dann ist fertig. Und wenn irgendwas nicht stimmt, dann sieht man, welche Header-Datei fehlt, dann kann man abstrahieren, welche Library man braucht. Bei Configure ist das immer so, man muss dann nicht nur gucken, was Configure einem im Terminal ausgibt, man muss dann auch noch in irgendeine Log-Datei gucken, was dann davor so alles im Detail abgelaufen ist. Und wenn man das dann fixen will, dann muss man auch noch M4-Makrosprache kennen. Und wenn man dann manchmal sich den Source-Code anguckt, dann kommt man auf ein Verhältnis von Configure-Script-Zeilen, Code-Zeilen, versus des eigentlichen Source-Codes ist irgendwie so im Verhältnis 100 zu 5 oder sowas. Das heißt, man hat plötzlich ein Programm, das besteht aus 60.000 Zeilen Configure-Script, aber nur aus 2.000 Zeilen C, was dann vollkommen hirnrissig ist. Also, ein vernünftiges Build-System aus unserer Sicht ist Make-basiert und wir verwenden nicht GNU-Make, weil wir haben den Anspruch, dass wenn man Make verwendet, dann muss das auch auf BSDs funktionieren. Und ich will Leute nicht zwingen, dass sie jetzt GNU-Make unbedingt auf BSDs, wo es ein vernünftiges Make-Programm bereits gibt, verwenden müssen. Da haben wir dann häufig eine Untermenge von Make, von der Make-Sprache verwendet. Aber neuerdings switchen wir auf MK. Das ist das Make-Programm, was von Plan 9 kommt. Und hier sieht man mal als Beispiel, wie so eine MK-File aussieht. Das ist jetzt eine Make-File für einen Benchmark für Stali. Ist relativ ähnlich wie klassische Make-Files. Dieses große V bei den Targets bedeutet einfach nur, dass es ein virtuelles Target ist, also nicht ein Target, was im Dateisystem vorhanden sein muss. Und alles andere ist relativ ähnlich zu normalen Make. Man muss hier nicht die Variablennamen mit irgendwelchen Klammern quoten, damit Make erkennt, das ist ein Variablenname. Hier reicht ein einfaches Dollar. Es hat auch Conditions, dieses MK Make Tool, und die Include-Syntax ist auch relativ einleuchtend. Ist einfach einfach kleiner als für, hier kommt noch eine Sektion rein aus der Datei. Die Sprache ist, wie gesagt, sehr sauber. Wenn man das kompiliert, es läuft unter sämtlichen Linux-Distributionen als statische Datei und kann in 100 Kilobyte untergebracht werden. Und im Gegensatz, wenn man jetzt GNU-Make oder BSD-Make verwendet, zum einen kriegt man die nie so klein kompiliert, vor allem nicht GNU-Make. Aber selbst wenn, da hat man immer das Problem, läuft das jetzt auch auf BSD-Make, läuft das vielleicht auch auf Solaris-Make, läuft vielleicht nicht, wir sagen, nimm das, dann wissen wir, es läuft überall. Ja, hatte ich schon erwähnt, wir verwenden, weil wir eben Configure nicht mögen, kann man das Stali-Bildsystem jetzt hernehmen und sagen, wir wollen für eine Embedded-Plattform cross-kompilieren und wir wollen nicht Configure-Läufe für jedes Programm haben, oder sozusagen die Stali-Basis, die ganzen Userland-Tools, die Stali verwendet, die werden in Form von MK-Files kompiliert mit allen Dependencies, die notwendig sind. Und dann muss man sozusagen nur noch in einer Konfigurationsdatei den Pfad ändern zum Cross-Compiler. Und weil unser Bildsystem nicht irgendwie prüft, ob die cross-kompilierte Executable jetzt ausführbar ist, funktioniert das in der Regel auch ganz gut. Es gibt natürlich bei diesen anderen embeddeten Environments, wie zum Beispiel dieses Nokia Memo, wenn man das hernimmt, die müssen einen Hack verwenden, um mit Configure umzugehen. Die machen dann den Hack und verwenden QEMU, CPU Transparency, dass man also, wenn man jetzt, um diese Checks erfolgreich ablaufen zu lassen, wird sozusagen ein Programm mit einem speziellen Loader geladen, der erst checkt, ist dieses Programm für x86, wenn ja, dann führ es direkt aus, wenn nein, dann führ es in einem QEMU-Kontext aus, der dann eine ARM-CPU emuliert. Aber das ist sozusagen nicht wirklich eine Lösung aus unserer Sicht. Ja, Stali ist noch nicht fertig, leider. Ich hatte dieses Jahr wenig Zeit und kann erst jetzt wieder richtig anfangen, daran zu entwickeln. Die höchste Priorität ist, das Userland fertigzustellen und die zweithöchste Priorität ist, dass wir das komplette System fertig haben. Ich habe mal so ein paar Daten angegeben, wann das zu erwarten ist. Das ist also im April habe ich ziemlich viel Freizeit, da hoffe ich, dass wir das System fertig haben. Die Architektur ist etwas revolutionär oder ein bisschen anders, was man so gewohnt ist von Linux-Systemen. Wir haben halt gesagt, wir sehen keinen Sinn da drin, dass alle ausführbaren Dateien in verschiedenen Bereichen in Linux untergebracht sind. Wir sehen nur Sinn da drin, dass alle Basisdateien, die ausführbar sind, im Bin-Folder landen und alle anderen Dateien lokal irgendwo installiert werden können. Das heißt, die Struktur, die Filesystemstruktur in Stali ist relativ flach, hat aber trotzdem noch die klassischen Verzeichnisse, die man so kennt. Am einfachsten ist es vielleicht so nachzuempfinden, wenn man sich denkt, dass das User-Verzeichnis, was ursprünglich eigentlich das Home-Verzeichnis war, dass das sozusagen abgeschafft wurde. Oder in unserem Fall einfach ein Softlink auf Root ist. Dadurch funktionieren dann die ganzen Legacy-Anwendungen immer noch, weil es gibt viele Scripts oder viele Programme, die immer irgendwie User-Bin voraussetzen. Der Link-Approach, den wir verwenden, der ist jetzt nicht extrem radikal, weil es gibt tatsächlich Tools, die kann man gar nicht statisch linken, aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber auch Tools, die kann man nicht gegen kleine Speicher oder weniger aufgeblähte C-Libraries oder andere Libraries linken. Das heißt, da führen wir einen pragmatischen Approach durch, dass wir diese Tools notfalls auch gegen glibc linken. Das ist zum Beispiel der Fall für sämtliche Browser-Geschichten. Also wenn man jetzt WebKit oder so baut, kommt man mehr oder weniger nicht drum rum. Es gibt ein paar Patches, die das bewiesen haben, dass es möglich ist mit useglibc. Aber wenn man aktuelle WebKit-Versionen zum Beispiel bauen möchte, da kommt man nicht unter gnulibc rum. Und dann braucht man auch solche groß aufgeblähten Libraries wie glibc, wie glib. Wir haben auch noch eine weitere Idee. Und zwar, manchmal sagt man einfach, es macht keinen Sinn, jetzt jedes Open-Source-Paket in das Build-System zu integrieren, was wir wollen. Und das ist auch eine Projektidee für den diesjährigen Google Summer of Code. Ist ein LD-Wrapper, der nichts anderes macht, als die sämtliche Argumente, die nach LD reinkommen, um Linking durchzuführen, wie so eine Art Unix-T-Programm. Das heißt, er guckt sich an, was da jetzt reingeliefert wird an Objekten, und normalerweise sieht er auch Shared, also soll eine Shared-Library hergestellt werden. Und weil häufig Configure das gar nicht erlaubt, dass man eine statische Library baut, wird dieses Tool dann dafür sorgen, sozusagen durch die Hintertür für alle Shared-Library-Aufrufe, die es linken soll, auch parallel noch eine statische Library herstellen. Und es soll dann so intelligent sein, dass wenn jetzt eine Executable gelinkt wird, dass es der statisch gelinkten Präferenz gibt. Und dann noch, um das Ganze noch mehr zu optimieren, eventuell in der Lage ist, jetzt von verschiedenen Libraries, die wir im System haben, also nicht nur GNU-libc, sondern dass es dann versucht, nach Größe zu optimieren. Also dass es dann versucht, im ersten Schritt gegen UC-libc zu linken. Wenn das klappt, haben wir schon mal 600 Kilobyte gespart. Und bei anderen Libraries das Gleiche, dass man dann so eine Art mehrstufiges Linking verwendet, um möglichst kleine Libraries zu produzieren. Stalis Package-System ist, es gibt kein Package-System, weil alles statisch gelinkt ist, ist es auch gar nicht notwendig. Die Idee ist einfach, dass man Async verwendet auf eine bestimmte Async-URL, dann zieht es alle aktuellen Binaries runter, und es gibt keine Update-Schwierigkeiten, wie man bei klassischen Systemen immer sieht. Wenn jetzt die libc abgedatet wird, dann muss man immer bestimmte Daemons einfach neu starten. Das kann man hier auch machen, aber man muss sozusagen nicht großartig Rücksicht nehmen, weil die Programme ja eh, die laufen, im Speicher sind. Um beim Async-Approach zu verhindern, dass jetzt lokale Konfigurationsdateien überschrieben werden, sind alle Konfigurationsdateien, die anpassungswürdig sind, werden die nur als Default-Dateien angeboten. Das heißt, die muss man dann manuell bei der Installation editieren. Wir verwenden keine speziellen Hilfstools oder sowas. Die Kernels, die wir als Idee haben, ist, wir wollen eigentlich keinen Kernel-Modul-Support, sondern wir wollen für, das ist sozusagen, wo die Community kommen kann und Hilfe bringen kann. Wir wollen spezialisierte Kernels für bestimmte, im ersten Schritt nur für bestimmte Notebooks haben. Das heißt also, das soll auch wieder diesen Anspruch erfüllen, das System soll einfach funktionieren. Und das erreicht man nicht mit generischen Kerneln, die dann irgendwo auf bestimmten Systemen nicht richtig funktionieren, sondern das erreicht man mit speziellen Kerneln, die dann von der Distribution, von der Userbase zur Verfügung gestellt werden. Ist natürlich immer eine Vertrauenssache, klar, aber das ist sozusagen die Idee, dass man einfach den Kernel nimmt für ein spezielles System. Das wäre jetzt hier so ein X200S. Dann würde ich den Kernel verwenden, und der Kernel hat dann den kompletten Support. Aber wer unbedingt Kernel-Module braucht, aus irgendwelchen Gründen, der kann das natürlich machen. Eine weitere Zukunftsidee ist, weil Stali so klein ist oder weil die Base so klein gehalten wird, dass man das Ganze in eine RAM-Disk packt und übers Netzwerk bootet, um dann die Disks, die man so im System drin hat, vollständig für Daten nutzen kann und nicht mehr das Problem hat, dass man irgendwo ein Betriebssystem auf der Platte halten muss. Okay, als Zusammenfassung haben wir halt festgestellt, dass durchaus der Fall ist, dass statisch gelinkte Binaries kleiner, schneller, sicherer und weniger speicherhungrig sind, und dass man das halt alles für Embedded-Systementwicklung verwenden kann. Eigentlich stehe ich jetzt für Fragen zur Verfügung. Hier sieht man noch, wo eigentlich die Diskussionen stattfinden. Die finden auf der Entwicklungsliste von Zacklist.org statt. Mehr Infos gibt's halt auf der URL. Ich empfehle halt, dass man sich mit statischen Linken auseinandersetzt. Und wir wissen noch nicht genau, was aus dem Google Summer of Code dieses Jahr wird, aber die Chancen stehen vielleicht nicht zu schlecht, dass wir akzeptiert werden könnten. Das ist nicht nur Stali-related, das ist also komplett Zacklist.org-related, dass man da eventuell, falls ihr Student seid oder einer von euch und Lust hat, an verschiedenen Projekten arbeiten kann. Ja, danke erstmal.
Da funktioniert mein Mikro auf einmal. Und ja, gibt es denn noch irgendwelche Fragen?
Nochmal irgendwie was zu diesem Bionic sagen, das kenne ich nämlich gar nicht. Also ist das eine neue Bibliothek oder so?
Ja, Bionic ist die sogenannte 6-Millionen-Dollar-Bibliothek. Das ist die C-Library, die Google entwickelt hat für Android speziell. Die ist relativ limitiert, die kann, man kann viele Sachen nicht damit ohne weiteres kompilieren. Und die ist auch relativ nur auf C zugeschnitten. Die hat einen sehr limitierten C++-Support. Der umfasst also so gut wie kein STL und keine Exceptions, aber eben normales C++ geht auch. Die ist extrem klein im Vergleich zu den anderen. Und dadurch, dass sie halt im breiten Einsatz ist, inzwischen auf diverse Millionen Geräten, ist relativ zuverlässig aus unserer Sicht.
Weißt du, was unter welcher Lizenz die steht?
GPL, ich denke, oder? Die wird auf BSD-Lizenz bestehen.
Weiter Fragen? Da hinten? Wunderbar. Ich schon mal gerne.
Ja. Das Videoteam hat hier interessante Entscheidung getroffen, zwei Philosophen hier vorzustellen und die Sessionleitung zu machen. Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, was ist denn ein Anwendungsbeispiel? Damit ich mir darunter was vorstellen kann, was du mir erzählt hast.
Ein Anwendungsbeispiel? Ja, das Einfachste, also ich meine, was wir machen, ist eigentlich so Software für Entwickler. Und das Anwendungsbeispiel wäre, wenn man jetzt dahergehen will und ein kleines System, zum Beispiel für einen Router oder für was auch immer, für irgendein eingebettetes Device, wenn man das also kompilieren will, kann man diese Toolchain nehmen, ohne auf die sogenannte Autohölle zurückgreifen zu müssen und in der Hoffnung, dass es dann auch relativ glatt läuft.
Alles klar, Dankeschön.
So, hier war noch eine Frage.
Ja. Das eine wäre, wie verhält sich das Ganze gegenüber Prelinking von Laufzeiten oder von der Größe? Also
habe ich jetzt nicht in dem Harness gezeigt, aber stelle ich gerne zur Verfügung.
Und das zweite wäre, gibt es etwas größere Beispiele? Ich denke gerade vielleicht eben Bash-Skripte, die viele normale Standard-GNU-Tools wie Sed, Org und Co. verwenden. Wie sich da die Ausführungszeit wirklich ganz konkret verhält.
Ja, also wir haben jetzt in dem Test nicht Bash verwendet, weil Bash relativ groß ist, aber Corn Shell hat eine ganz normale Born Shell Kompatibilität und ich versuche das möglichst schnell zur Verfügung stellen. Falls ich es verschlafe oder so, einfach mal auf der Mailingliste nachfragen, dass es dann endlich im Netz erscheint. Ja, das war Absicht. Dass es im Netz erscheint und dann siehst du auch, was wir eigentlich in den Skripten ausführen und worauf diese Beobachtung basiert. Aber da in dem konkreten Fall kann ich sagen, dass es etwa 4000% Unterschied war in der Ausführgeschwindigkeit bei 10.000 Ranläufen. Mhm.
Sehr wesentlich davon ab, also dieser Geschwindigkeitszuwachs ja nicht, also nicht durch das statische Linken an sich bedingt, sondern dadurch, dass normalerweise die statischen Bibliotheken sehr viel besser sind. Also man kann, behaupte ich, eine C-Bibliothek zum Beispiel nicht viel schlechter machen als der Treffer mit seiner glibc zum Beispiel. Also alle statischen Bibliotheken, die mir bekannt sind, sind einfach vom Code her, sieht man schon, wenn man sich die anguckt oder so, viel schlanker und auch dadurch irgendwie schneller. Außerdem muss man sagen, dieser Geschwindigkeitszuwachs kommt in erster Linie dadurch, dass dann den Cache der CPU passt und nicht irgendwie durch das statische Linken oder so. Aber deswegen ist die Kleinheit von Code eigentlich auch, also eigentlich nur deswegen wichtig, aber deswegen ist es auch wichtig.
Ja.
Und nicht,
ja,
also weil alle Leute immer sagen, passt auf die Festplatte, passt in RAM. Stimmt, aber der Geschwindigkeitszuwachs, der kommt durch die Caches. Und da macht es einen Unterschied, ob 2 Megabyte oder 50 Kilobyte oder so.
Klar. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht gesagt, das stimmt, aber dem stimme ich zu.
Dann vielleicht gerade noch eine Ergänzung als Frage. Gerade mit grafischen Oberflächen, also gerade dort denke ich, dass da die Bibliothekenwiederverwendung, ich sag mal GTK oder so, eine besondere Rolle spielt. In den Bereich rein habt ihr wahrscheinlich noch nicht getestet?
Nee, der Grund ist, dass wir halt nur minimalistische Window-Manager verwenden und auf komplette Desktop-Environments eigentlich mehr oder weniger verzichten. Der einzige GTK-Anwendungsfall bei uns wäre jetzt, oder vielleicht zwei, sage ich mal, GIMP und ein Browser. Alles andere verwendet im klassischen Setup, was wir so verwenden, eigentlich kein GTK.
Und noch etwas, die Address Space Layout Randomization. Müsste die nicht normalerweise auch für statisch gelinkte Programme gelten?
Ja, natürlich. Das ist möglich.
Das heißt, ich habe die eigentlich dort genauso, genau wie bei gelinkten, also dynamisch gelinkten Programmen.
Ja, wenn man, das stimmt. Das Argument haben wir auch in unserer FAQ aufgeführt. Also ich habe es aber im Zusammenhang mit dynamischen Linken gebracht, weil das halt immer angeführt wird bei dynamischen Linken.
Gut, dann bedanken wir uns recht herzlich beim Referenten, bedanken uns bei den Zuhörern.